Willkommen zum You Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Ursula Port. Viel Spaß.
Ich glaube, ein Skill, der immer wichtiger wird in unserer Welt und in unseren Firmen, ist dieses Connecting the Dots. Es ist wirklich wichtig, Fachwissen zu haben und auch in die Tiefe gehen zu können, aber nicht den Blick zu verlieren, was passiert um uns rum und was hat es für einen Einfluss auf unsere Arbeit und was aus anderen Bereichen reinzubringen. Nur so passiert Innovation. Ich dachte lange Zeit, es wäre ein Manko für meine Karriere, so viele verschiedene Sachen gemacht zu haben. Was ich aber mittlerweile wirklich sehe, ist, dass es ein Mehrwert ist, wenn man mal links und auch mal rechts guckt. Und davor keine Scheu zu haben, sondern mutig zu sein und einfach mal zu sagen, ich schaue mir auch mal dieses ganz andere an. Ich bin der festen Überzeugung, das wird sich lohnen, persönlich, aber auch für uns als Unternehmen und Gesellschaft.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich hoste das hier seit 2018. Wir haben also gerade den großen 6. Geburtstag gefeiert mit der Jubiläumsfolge. Die liebe Jule Jankowski war zu Gast. Vielleicht hört ihr da nochmal rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Heute geht's aber auch direkt weiter. Wir starten wieder rein in die Folge und ich freue mich sehr, dass Ursula Port heute bei mir ist. Ursula ist bei der All for One Group für das ganze Thema HR zuständig und verantwortlich. Sie kümmert sich um die Mitarbeitenden, 3000 an der Zahl. Sie ist Chief Human Resources Officer. Und die All for One Group, die ist so international die Nummer 1 bei dem Thema SAP-Transformationen. Sie begleiten mehr als 4000 Unternehmen. Und da geht es natürlich auch um die Frage, wie ist man ein attraktiver Arbeitgeber? Wie gestaltet man eine Unternehmenskultur, die sich auf die Menschen einstellt, aber auch am Ende für Performance sorgt? Das schauen wir uns heute an. Das Interessante ist vor allen Dingen aber auch der Weg von Ursula und sie teilt das sehr großzügig, was sie gelernt hat auf diesem Weg. Sie ist als Techie gestartet und dann hat sie sich durch ein proaktives Lernen sehr schnell weiterentwickelt. Da gibt sie uns sehr viel mit und das hat auch viel mit Leadership und auch mit Female Leadership zu tun. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Wir hören uns später nochmal wieder. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Ursula heute bei mir ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Hallo Gabriel, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Von wo aus bist du denn heute zugeschaltet? Man muss ja wirklich heute immer fragen. Das kann ja theoretisch fast auf dem Mond sein. Also wo bist du?
Ich bin gerade in Filderstadt. Das ist in der Nähe von Stuttgart. Dort ist die Firmenzentrale der All for One und ich bin heute im Büro, war gerade eben Mittagessen gewesen mit Kolleginnen und das hat viel Spaß gemacht, dort zu sein.
In eurer eigenen Kantine?
Nein, leider nicht. Wir haben keine eigene Kantine, aber nebenan ist sowas, wo man ganz gut essen gehen kann, so ein kleines Bistro.
Essen ist ja nicht ganz unwichtig, auch für die Employee Experience. Es wird ja manchmal immer so Google angeführt als einer der attraktivsten Arbeitgeber. Ich war ja auch mal in Hamburg und auch mal in Berlin und habe dann gefragt, also die Leute, die dort arbeiten, warum kommt ihr denn so gern hierher? Und das ist unter anderem auch das Essen bei Google, ne? Das ein Magnet ist für die, haben sie mir berichtet.
Essen macht total viel aus. Wir haben tatsächlich in anderen Standorten auch Zugang zu Kantinen. Und das wird sehr, sehr gerne wahrgenommen und frequentiert. Hier ist es ein bisschen schade. Wir gucken gerade zum Beispiel, ob wir nicht Food Trucks regelmäßig zumindest bei uns mal an den Standort holen, so 1-2 Mal die Woche, um da auch was Positives zu haben und auch es einfach uns mit gutem Essen zu versorgen, weil das ist ja auch wichtig.
Und es verbindet auch, das ist auch ein Social-Element, es stärkt, es hält gesund, bestenfalls, da steckt extrem viel drin in dem Thema. Aber wir wollen heute nicht nur über das Essen sprechen, sondern vor allen Dingen über Arbeit, über Zusammenarbeit, über deine Arbeit. Du hast viel zu teilen, du hast schon viel erlebt und mitgestaltet. Und wir wollen dich heute kennenlernen und starten mal ganz klassisch mit der Einstiegsfrage. Liebe Ursula, wie würdest du meiner 11-jährigen Tochter Mathilda erklären, was du so tust?
Ja, ganz klassisch würde man wahrscheinlich einfach sagen, viel reden am Bildschirm und direkt. Aber mit 11 Jahren, glaube ich, kann man schon ein bisschen spezialisierter sein. Ich würde wahrscheinlich sagen, ich bin dafür da, dass sich die Leute, die in einer Firma arbeiten, gefördert fühlen, dass sie das Gefühl haben, sie sind willkommen, dass sie sich gut und entwickeln können und letztendlich auch ein Unternehmen erfolgreich machen und jeder seinen Beitrag dazu leisten kann.
Und ist das eine schwere Aufgabe?
Ich glaube schon. Leicht ist es sicherlich nicht. Manchmal ist es tatsächlich schwer. Es ist gerade schwer, wenn eben die Welt nicht nur voller Sonnenschein ist. Ja, und das ist ja auch gerade nicht unbedingt der Fall überall. Und man einfach viele, viele verschiedene Dinge managen muss, die unsere Menschen angehen. Das sind persönliche Dinge, das sind geopolitische Dinge, das sind Veränderungen im Unternehmen. Ich will gar nicht jetzt das Wort Multikrisen jetzt groß in den Mund nehmen, aber es ist einfach ein riesen Blumenstrauß an Themen, die man als Personalverantwortliche abdecken muss. Und manchmal fällt es leichter und manchmal eben auch nicht.
Ja, wir wollten mal schauen, wie du da hingekommen bist, wie dein Weg so aussah. Vielleicht gibst du uns mal so ein bisschen Hintergrund. Wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen? Fangen wir doch mal vorne an.
Okay, ganz vorne. Ich habe Brüder. Das hat mich auch sehr geprägt, ältere Brüder. Mit denen habe ich mich immer sehr intensiv gerieben, aber das war auch schön. Und mein Vater war selbstständig, hatte also eine eigene Firma im Maschinenbau. Von daher bin ich dieses von klein auf gewohnt gewesen. Da ist jemand, der muss Verantwortung auch für Mitarbeitende übernehmen, also Mittelstand. Ja, wo komme ich dann her? Ich habe Information und Wissensmanagement studiert und war bis 2015 auch selbstständig. Das war so die Zeit, wo das Internet aufkam und Webseiten gebaut wurden. Das heißt, ich habe kräftig auch eigene Webseiten gebaut, auch für Vereine und NGOs, also ganz, ganz klein. Aber es hat mir Spaß gemacht und auch nebenbei so mein eigenes zu haben und war dann parallel auch schon im Angestelltenverhältnis für die Software AG. Habe dort tatsächlich in der Entwicklung angefangen als Techie. Und dann auch so User-Interface-Design, Dokumentation und habe mich dann immer weiterentwickelt, bin dann in das Thema reingekommen, Prozesse, Prozessoptimierung, wie arbeiten wir richtig zusammen auch in einem Produkthaus. Das war dann auch die Zeit, wo agiles Arbeiten sehr populär wurde und dann auch dort eingeführt wurde, da durfte ich mithelfen, wirklich agile Methoden in der Entwicklung einzuführen. Und dann habe ich gedacht, ich möchte gerne mal was ganz anderes machen und die Organisation auch von der anderen Seite kennenlernen und war 2 Jahre lang tatsächlich in der Innenrevision. Habe Financial und Compliance Audits gemacht. Das hat mir sehr, sehr viel gebracht, auch so eine Konzernstruktur kennenzulernen. Und wollte dann aber nicht immer nur Bad Girl am Ende des Korridors sein, mit der niemand reden will, also im letzten Büro, sondern habe mir gedacht, was kann man präventiv tun, um eben nicht immer so viele rote Ampeln verteilen zu müssen. Und das war der Punkt, wo ich gedacht habe, wir brauchen sowas wie Process Excellence, also wirklich orchestriert in einem Unternehmen, wie arbeiten wir zusammen, was brauchen wir voneinander und wie kann man auch Silos überbrücken in Prozessen und in der Arbeit. Das durfte ich dann auch machen. Ich hatte die Idee, man hat mich machen lassen. Das habe ich dann ziemlich lange gemacht. Prozessoptimierung, Prozessdigitalisierung. Auch die Zeit des Business Process Management und der großen Workflows. Und dann kam das Thema Strategie auf. Und war ja auch so ein, ja, es ist ja auch ein makroökonomisches Thema, dass wir weg eben von Software kaufen hin zu Mietmodellen sind. Man sieht das ja überall bei allen Firmen, die jetzt Mietmodelle einführen. Und sowas verändert eine ganze Firma. Subscription, SaaS, Cloud. Und da durfte ich dieses Transformationsprojekt leiten und auch die Effizienz, den Effizienz-Workstream. Ja, und irgendwann rief mich dann der Vorstand an und fragte, möchtest du nicht HR machen? Und dann habe ich gesagt, nee, bloß nicht, bleib mir weg.
Warum nicht? Was hattest du da im Kopf?
Ich hatte keine gute Erfahrung mit HR. HR waren immer diejenigen, die mich gehindert hatten, weiterzukommen. ich wollte immer viel mehr und HR hat immer Nein gesagt. Und meine Erfahrung war tatsächlich so gewesen, ich habe eine Frage, die tue ich in der Blackbox und nach 3 Monaten kriege ich ein Nein. Also extrem frustrierend. Und dann hat man mir aber versichert, dass genau das ist, was wir ja ändern wollten. Eben wirklich Business-Partner-Modell, Business respektieren, die Bedürfnisse des Business abfragen und dann Initiativen erarbeiten, die dem Geschäftserfolg helfen. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann ja nicht immer nur meckern, sondern probierst es halt mal. Ich habe ja schon viel probiert. Bin da reingegangen, durfte dann die Business-Partner-Organisation aufbauen und auch dann leiten. Und dann ist eins zum anderen gekommen, immer mehr Verantwortung, bis ich dann tatsächlich CHRO war. Und dann rief nach einer gewissen Zeit die All for One an, beziehungsweise der Headhunter. Und mich hat die Firma sehr interessiert, fand ich sehr attraktiv. Und jetzt bin ich hier als CHRO.
Ja, auch immerhin 4.000 Kunden, 3.000 Mitarbeitende, also eine große Aufgabe. Was mich mal interessieren würde, du hast gerade gesagt, dass du auch so als Techie angefangen hast. Da gibt's dann so eine Hacker-Mentalität, oder? Wir gucken uns das mal an und schauen, wie wir das aufbrechen oder verbessern können. Hast du diese Mentalität heute auch noch in deiner Arbeit oder hat es sich verändert?
Nee, definitiv. Und mir macht das auch total viel Spaß. Also wenn ich irgendwas sehe, was meiner Meinung nach nicht so gut läuft und es sich wirklich lohnt, da Energie rein zu investieren, dann möchte ich da auch reingehen und möchte ich verbessern. Und ich habe zum Glück ein Team mit mir, die das genauso sehen. Und das macht mir Freude. Und auch erstmal so anzutesten, was kann man da machen, was geht da denn überhaupt? Da ist absolut mein Ehrgeiz geweckt.
Du hast dich also, wie du uns jetzt relativ kurz mitgegeben hast, schon stark weiterentwickelt. Und da lass uns gerne mal reingehen. Wie gelingt denn die persönliche Entwicklung auch in der Karriere? Es hat mit Lernen natürlich zu tun. Es hat natürlich auch damit zu tun, aus der Komfortzone immer wieder rauszukommen, weil man natürlich in ein neues Gebiet geht, in dem man sich erstmal neu einarbeiten muss. Das hattest du jetzt ja dann bei HR auch. Wie ist es dir gelungen?
Ich weiß gar nicht, ob da immer so ein Plan dahinter stand. Aber ich habe auch so den Spitznamen Learning Junkie. Also ich lerne unglaublich gerne, mir macht das Spaß. Das ist für mich persönlich sehr befriedigend, neue Dinge zu lernen. Und auch, ist auch keine Belastung für mich, sondern ich mache das wirklich freiwillig auch in meiner Freizeit. Aber ich glaube gar nicht, dass man sich so sehr systematisch auf die Dinge vorbereiten kann, die im Leben kommen. Mein Mantra ist da eher zu sagen, ich muss mich so weit fit machen, dass wenn Gelegenheiten kommen, ich zugreifen kann. Und wenn dann die Gelegenheit da ist, dann muss ich natürlich in die Tiefe gehen. Aber so ein breites Wissen, was ist ein Geschäftsmodell, wie verdienen IT-Firmen ihr Geld, wie verdienen Softwarefirmen ihr Geld, Beratungsfirmen oder andere Branchen, was sind betriebswirtschaftliche Kennzahlen, was sind HR-Basics, wie verhält sich eine Makroökonomie? Oder das sind lauter so Themen, wo ich glaube, die man einfach irgendwie mal so wenigstens halbwegs wissen muss, um dann eben Gelegenheiten wahrnehmen zu können und zugreifen zu können und ja, vorbereitet zu sein. Und dann, klar, dann muss man in die Tiefe. Es gibt ja verschiedene Lernmodelle. Manche lernen in Kursen. Manche lernen in der Interaktion. Ich persönlich, aber da ist jeder und jeder anders, ich lerne, indem ich lese und für mich alleine bin. Mir reicht es nicht so, wenn mir jemand was vorkaut, sondern ich muss mich zurückziehen und das für mich selbst verarbeiten. Aber ja, das tue ich dann auch, aber da ist jeder anders.
New Work Chat Werbung.
Dieser Podcast wird präsentiert von OpenUp, der All-in-One-Plattform für mentale Gesundheit. Wusstet ihr, dass 2/3 aller Arbeitnehmenden nicht wissen, an wen sie sich mit mentalen Herausforderungen wenden können? Und das, obwohl 30% aller Fehlzeiten mit dem mentalen Wohlbefinden zusammenhängen. OpenUp ist jetzt am Start und im Angebot für euch und eure Mitarbeitenden. Die 360-Grad-Lösung für das mentale Wohlbefinden bietet eure Mitarbeitenden nämlich die Möglichkeit, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken, Stress abzubauen und so das volle Potenzial auszuschöpfen. Von 1:1 Sitzungen mit Lifestyle-Expertinnen und Psychologinnen in mehr als 30 Sprachen bis hin zu Gruppensitzungen, Masterclasses und selbstgesteuertem Lernen. Mit OpenUp bietet ihr euren Teams die Unterstützung, die sie verdienen, jederzeit und überall verfügbar. Mehr als 1500 Unternehmen nutzen OpenUp bereits. Schaut euch das gerne mal an auf openup.de/unternehmen und in den Shownotes gibt's natürlich auch den Link für euch.
Werbung Ende.
Und verarbeiten heißt dann wahrscheinlich auch reflektieren. Also du brauchst dann diese Ruhe. Ich glaube, die tut uns auch sehr gut, weil der Arbeitsalltag sehr hektisch ist und dann geht das Familienleben weiter, was manchmal auch nicht viel ruhiger ist. Also ich kenne es ja auch mit 3 Töchtern. Da geht es dann nochmal richtig weiter. Aber diese Ruhephasen, in die man sich dann auch zurückzieht, um zu schauen, wie gefällt mir das hier alles? Wo möchte ich vielleicht einfach hin? Die brauchen ja Unternehmen genauso wie Mitarbeitende, ne? Also da sollte man vielleicht ja auch mal mehr drüber sprechen, weil wir hetzen ja immer von einem Termin zum anderen, ne? Wir hören dann immer so Sätze wie, ich bin heute eng getaktet, ich muss jetzt weiter, ne? Als ob es gut und normal wäre. Aber eigentlich bräuchten wir doch immer mal auch einen Luftholmoment, ne?
Ja, und ich glaube tatsächlich, das kommt viel zu kurz und da muss ich mir auch, das muss ich mir auch selbst immer wieder vorhalten. Also ich persönlich, ich schreibe dann, also ich muss das Lesen verarbeiten und mir dann nochmal in der Summary schreiben und dann ist es drin. Aber ein Hack oder so, was ich mir auch vornehme, was meistens klappt, ist, dass ich mir 2 Stunden in der Woche blocke, um einfach mich weiterzubilden, um Sachen zu lesen, ob es jetzt Gallup, Gartner, Handelsblatt oder irgendwie die verschiedensten Sourcen sind oder Personalwirtschaft, ganz, ganz unterschiedlich, aber einfach, damit ich so diese Connection zu der Welt da draußen nicht verliere und auch auf dem Stand der Dinge bin. Und diese 2 Stunden, wie gesagt, das gelingt mir nicht immer, aber die sind mir schon wichtig. Und ich bin danach jedes Mal ein kleines bisschen besser. Jedenfalls
ist das ein Serientermin in deinem Kalender?
Ja, ist ein Serientermin.
Interessant wird ja auch jetzt, wie KI oder wie KI-Assistenten uns dabei helfen können zu lernen. Also wir können ja auch sagen, gib mir doch bitte mal den Überblick, was ist in dieser Woche passiert oder was sagt der Artikel im Handelsblatt über ... Nutzt du KI schon auch für deine Arbeit und dein Lernen vielleicht?
Ja und nein. Ich glaube, ich nutze es noch nicht wirklich strukturiert für mein Lernen. Was ich mache, wenn mich ein Thema interessiert und ich da komplett neu drin bin, und dann hole ich mir gerne mal einen Überblick über KI. Aber das ist ja eigentlich schon der Schritt, der mir abgenommen wird, der mich eigentlich zum Lernen führt. Ich habe das Gefühl, mir wird was abgenommen, was mir dann fehlt in meiner Verarbeitung. Ich mach's doch lieber selbst. Also dann geht's besser rein. Aber das ist auch was Persönliches. Von daher ja, um einen Überblick zu bekommen, aber es ersetzt nicht meine eigene Recherche. Die ist mir wichtig. In der Arbeit beschäftigen wir uns jetzt gerade im Unternehmen mit Einführung auch von Personalsystemen, Digitalisierungsroadmap. Und das ist halt der erste Schritt. Ich glaube, viele Unternehmen reden über KI, was wichtig ist, aber haben den ersten Schritt der Digitalisierung noch gar nicht getan.
Erkenntnis ist da, die Umsetzung kommt irgendwann.
Und das ist ja auch okay. Wir müssen ja darüber reden. Nur halt ein Schritt nach dem anderen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel HR-Systeme einführen, dann muss KI natürlich schon mitgedacht werden. Aber KI passiert nicht ohne Digitalisierung. Und von daher wünsche ich mir, dass wir in der Digitalisierung jetzt ganz schnell weiterkommen, um dann auch wirklich mit KI effektiv zu arbeiten.
Du kommst jetzt aus dem digitalen Bereich in den Personalbereich rein, hast also Einblick in beides und verbindest auch beides, was ich sehr wertvoll finde und für eure Company bestimmt auch eine super Konstellation ist, dass du diesen Background einfach hast. Ich beobachte allerdings, dass es in vielen HR-Abteilungen nicht so ist. Das heißt, wenn man dann eine Digitalfrage hat, spricht man mit den IT-Leuten. Wie hast du so einen Blick auf die Digitalkompetenz, die es auch so in Personalbereichen gibt in deutschen Unternehmen? Hast du auch so den Eindruck, dass da ruhig noch mehr gehen könnte, auch wenn wir uns People Analytics oder solche Themen anschauen? Die sind ja oft erst im Aufbau.
Ich glaube, keine Personalerin und kein Personaler muss IT-Expertin werden. Dafür gibt es IT-Experten und das ist gut so. Aber wo wir definitiv nachzuholen haben, ist, ich nenne das Data Literacy. Das heißt, wenn wir Daten haben, dass wir diese lesen und interpretieren können, dass wir die Geschichte der Daten erzählen können, dass wenn die strategischen Businesspartner unterwegs sind mit dem Business, am Tisch sitzen und Auswertungen haben über Personalstatistik, dass sie lesen können, was das denn bedeutet und zusammen mit dem Business überlegen können, was bedeutet das für uns und welche Maßnahmen müssen wir ergreifen oder wo sind Gefahren und Risiken für die Zukunft. Da sehe ich noch Potenzial, dass wir besser werden. Ich glaube auch generell in HR, also in Deutschland HR, ob wir jetzt alle kleine ITler sein müssen, glaube ich nicht. Aber ich glaube, wir müssen besser zusammenarbeiten, weil da ist auch schon noch so ein Gap, so ein Loch zwischen wir implementieren ein System und digitalisieren und wir nutzen es. Und zwischendrin ist ja dieser große Block der Prozesse, was ja eigentlich ein Leben ein System erst zum Leben bringt. Und hier ist meine Erfahrung und auch aus meiner früheren Erfahrung als im Prinzip Unternehmensberaterin im eigenen Hause, die sich um Prozesse kümmert, hier ist tatsächlich meine Erfahrung, dass die Prozesse nicht gut umgesetzt werden. Also Simplifizierung der Prozesse, Streamlining, Internationalisierung. Oft nimmt man die Prozesse, die es einfach die ganze Zeit gab, und implementiert die in einem System. Und nutzt gar nicht die Chance, was einfacher oder internationaler zu machen. Vielleicht einfach auch aus Unkenntnis. Und das ist was, wo ich mir mehr Kompetenz, aber auch Awareness wünsche, was da eigentlich für Möglichkeiten auf der Straße liegen gelassen werden.
Du bist jetzt CHRO bei der All for One Group. Kannst du uns die Gruppe mal vorstellen? Was macht ihr alles, damit wir mal ein Bild von der Gruppe haben, bevor wir dann auch in deinen Bereich einsteigen?
Ja, wir sind knapp 3000 Mitarbeitende, international tätig. Unsere Standorte sind in Deutschland, in Schweiz, in Österreich, in Polen, Ägypten und in der Türkei und in Luxemburg und Belgien. Wir sind hauptsächlich SAP-Berater, also ein Beratungshaus für Implementierung von SAP-Projekten beim Kunden. Und haben noch eine kleine Microsoft-Practice, haben eine Practice für Managementberatung, eine Infrastruktur-Practice und ein kleines Produkthaus. Aber das Hauptgeschäft ist tatsächlich SAP-Beratung, SAP-Implementierung, von daher auch sehr eng an die SAP und deren Strategie gebunden. Und sind auch gerade auf dem Internationalisierungsweg, das heißt wirklich noch mehr Standorte international zu haben, um einerseits unsere Delivery Centers auszubauen international, aber auch als wirklich internationales Unternehmen anerkannt zu sein und eben auch den Mittelstand, aber auch den Upper Mid-Market, also den gehobenen Mittelstand adressieren zu können. Wir haben einen Branchenfokus, also prinzipiell können wir schon alle Branchen abdecken, aber unser Branchenfokus liegt definitiv auch in Automotive Manufacturing, in den klassischen auch Mittelstandsgebieten, wobei wir auch Richtung Life Science und Healthcare uns gerade ausweiten.
Ja, und da kann ich mir vorstellen, gibt's viel zu tun. Ihr braucht mit Sicherheit immer gute Leute. Ihr wollt natürlich auch die Leute, die da sind, halten und dafür sorgen, dass es ihnen gut geht, dass sie auch gut arbeiten können. Das Thema Fachkräftemangel, wie beschäftigt ihr euch das und was tut ihr dafür, um da gut durchzukommen und gute Antworten zu haben für die, die sich vielleicht fragen, ob sie sich bei euch bewerben sollten?
Definitiv. Also heutzutage qualifizierte SAP-BeraterInnen zu finden, ist nicht leicht.
Die können sich das aussuchen, ne?
Absolut, ja. Und Man braucht sich nicht einzubilden, dass wenn man eine Stelle ausschreibt, sich dann irgendwie 50 bewerben, sondern was wir tun, ist tatsächlich, wir gehen ins Active Sourcing rein. Also Recruiting ist nicht mehr das klassische Recruiting wie vor 5 bis 10 Jahren, dass man auf Applications hofft, sondern ja, wir sind unsere eigenen Headhunter im Hause. Das klappt auch ganz gut und da sind wir recht erfolgreich. Aber auch in den anderen Bereichen, nicht nur für SAP-Berater, auch teilweise in den Backoffice-Bereichen, ist es echt schwer, Menschen zu finden. Und gutes Active Sourcing hilft uns. Aber was uns auch hilft, ist unsere Arbeitgebermarke. Wir haben ein recht gutes Standing in der Industrie. Einerseits, weil wir erfolgreich Kundenprojekte abwickeln, aber auch, weil unsere Unternehmenskultur recht präsent ist und ich würde auch sagen, recht unique ist. Mhm. Wir rollen jetzt gerade unsere neue Employer Branding Kampagne auch aus, die das nochmal neu hervorhebt. Ich sage immer, small enough to care, big enough to matter. Das ist das, was uns wirklich auszeichnet. Wir sind international, aber trotzdem eben kein Riesenkonzern. Und wir sind gerade eben so an dem Kipppunkt zu richtig skalierenden Strukturen. Aber trotzdem zählt noch jeder Einzelne und jeder Einzelne. Und wenn wir Bewerbungsgespräche führen oder in diesen Prozessen sind, ist es das, was den Unterschied macht. Es ist eben nicht primär das Gehalt. Es ist nicht primär jetzt nur der Name, wobei die All for One im SAP-Umfeld sehr, sehr bekannt ist. Es ist so die Möglichkeit, was kann ich bewegen? Welchen Impact kann ich haben? Kann ich mich verwirklichen oder bin ich einfach nur ein kleines Rädchen in einem Riesengetriebe? Und da haben wir einen echt großen Vorteil gegenüber Mitbewerbern, weil wir das sehr schön platzieren können, sehr schön herausarbeiten können und eben auch unser Versprechen halten. Und die Leute, die bei uns im Unternehmen sind, diese Möglichkeiten haben, sehen und wahrnehmen. Das ist authentisch, kollaborativ, frisch, aber auch diese Möglichkeit, wirklich mitgestalten zu können. Das wird uns sehr honoriert. Und ja, was wir sonst noch tun, wir legen sehr viel Wert auf Arbeiten, also ja, unsere Young Talents, einerseits Ausbildungsprogramme, duale Studiengänge, Bootcamps, wir haben ein Up-Talent-Programm, also für junge Mitarbeitende, die dann auch zukünftig mal Führungskräfte werden sollen oder eine tragende Rolle im Unternehmen haben sollen. Wir sind jetzt gerade dabei, einen Young Talent-Dialog zu etablieren. Und dann eben auch wirklich diese jungen, wunderbar motivierten Leute an uns zu binden und denen eine Karriereoption zu bieten.
Was ist denn so eure Erfahrung? Was wünschen sich Mitarbeitende von euch oder generell auch vom Arbeitgeber? Du hast schon gesagt, Geld, ja, klar, da sollte dann irgendwann ein Haken hinter sein, aber dann geht es weiter. Gerade eben auf einem Arbeitsmarkt, der sich verändert hat, auf dem man sich das als Experte oder Expertin auch vielleicht sogar aussuchen kann. Da geht's also um Kultur am Ende auch, die man nicht auf Knopfdruck irgendwie konfigurieren kann, aber man kann schon etwas dafür tun. Also welche Erfahrung macht ihr auch mit Wünschen oder vielleicht sogar Forderungen von Leuten, die zu euch kommen oder bei euch sind? Und was hat das für einen Impact auf euch und eure Kultur?
Also Geld ist Hygiene. Haken dran, das muss stimmen.
Das wird als erstes geklärt, so, ne, damit man weiß, worüber man redet, und dann geht's weiter.
Ja, wobei wirklich die Erfahrung, die wir auch machen, ist, Geld ist es eben nicht alleine. Und was wir immer mehr feststellen, ist so dieser Führungsansatz. Das wird oft gefragt. Welche Führungsphilosophie habt ihr im Unternehmen? Ist das direktiv? Ist das kollaborativ? Wie arbeitet ihr zusammen? Welches Gehör kann ich auch finden, wenn ich Ideen habe? Wo kann ich meine Ideen einkippen? Auch wieder, und wahrscheinlich bedingt sich das dann, weil wir ja genau solche Leute suchen, der Wunsch nach Mitgestalten. Und das ist was, was wir liefern müssen. Wo wir auch uns immer neue Formate ausdenken müssen, was auch nicht immer einfach ist. Weil man kann natürlich nicht alles immer berücksichtigen. Und man muss auch gucken, wie man als Arbeitgeber effizient arbeitet und die Strukturen schafft, die eben auch eine Skalierung zulassen. Das heißt, es ist wirklich so ein Balanceakt, aber am vornehmlichsten ist welche Art von Führung habt ihr und wie lebt ihr Kultur? Und wir haben unsere Werte in der All for One. Das ist auch wichtig, dass man die hat. Es ist auch wichtig, dass man die benennt. Aber mir ist viel wichtiger, wie leben wir unsere Teams und unsere Zusammenarbeit? Und wie helfen wir unseren Teamleiterinnen und Führungskräften, diese Rolle wahrzunehmen, die wirklich nicht leicht ist, gerade in der heutigen Welt? Also Führung, Führungsstile ist das Wichtigste, was ich gerade sehe, was mich auch am meisten beschäftigt.
Ja, du bist ja auch eine Führungskraft. Wie lebst du denn Führung? Was tust du dafür, dass du erfolgreich bist?
Ich hoffe, dass ich halbwegs erfolgreich bin. Es gibt so ein paar Dinge, die sind mir ganz, ganz wichtig. Das erste ist Authentizität. Bei mir ist es so, what you see is what you get. Und klar muss man manchmal politisch sein in einer C-Rolle, aber ich versuche das wirklich absolut zu minimieren. Und ich bin brutal transparent zu meinen Teams. Und das müssen sie einerseits aushalten, aber ich habe das Gefühl, das schätzen sie auch. Und ich bin da noch nie enttäuscht worden. Also wirklich in meiner ganzen Karriere bin ich mit Transparenz noch nie enttäuscht worden. Und das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun.
Du meinst, deine Erwartungshaltung machst du sehr transparent oder was machst du noch transparent?
Meine Erwartungshaltung, aber auch was mich beschäftigt und was unseren Vorstand beschäftigt und welche Gedanken es gibt und was man perspektivisch mal angehen müsste. Ich mache auch transparent, wie es mir geht.
Ja.
Also jetzt nicht, dass ich jedes Mal erzähle, wenn ich einen Schnupfen habe oder so, aber so prinzipiell auch, wie die Stimmung ist.
Dinge, die dich beschäftigen, und das ist ja vielleicht nicht immer üblich in diesen Führungspositionen. Ja, da wird ja oft sehr fachlich agiert und nicht immer so menschlich, wie ich das jetzt bei dir raushöre.
Ja, ich habe auch, jetzt, das war gerade letzten Thema gewesen, wo ich einfach auch ärgerlich war. Jetzt nicht auf mein Team, sondern eher so auf ein Kulturthema. Mhm. Das sage ich dann auch. Und dann kommen wir ins Gespräch. Und das hilft mir, aber es hilft dann auch meinen Leuten zu verstehen, wo bin ich denn gerade mit meinem Kopf? Und gleichzeitig versuche ich aber auch den Raum für meine Mitarbeitenden zu öffnen, eben genau das tun zu können. Und wir hatten gerade heute Morgen, das nennt sich Leadership Warm-up. Das ist so ein kleines, ja, Enablement-Programm für Leute, die neu in die Führung kommen. Und da hieß es auch so, was ist dir denn am wichtigsten bei Führung oder was ist so dein Trick? Ich weiß gar nicht, ob ich einen Trick habe, aber dieses regelmäßige Miteinander reden. Mir sind meine One-on-Ones mit meinen Leuten heilig. Und wirklich regelmäßig und diesen Raum zu geben. Und auch den Raum zu geben, darüber zu sprechen, wie man halt gerade eben die Firma empfindet oder HR empfindet oder sich empfindet. Es muss jetzt nicht immer nur dieses Gefühlsthema sein, aber der Raum muss da sein, das Vertrauen muss da sein. Ich bin noch nie enttäuscht worden in beide Richtungen. Gleichzeitig hat man ja sein Team mit seinen eigenen Direct Reports, aber man hat ja auch das Team mit seinen Peers, also jetzt meinen Vorstandskollegen. Da ist es genauso wichtig. Und ich bin da sehr glücklich, dass das auch dort möglich ist. Natürlich auf einem, ja, mit einer anderen Konnotation. Aber auch hier ist es wieder Authentizität, Berechenbarkeit, Transparenz, Klarheit. Das sind so Dinge, die sind mir unfassbar wichtig. Und ich bin da, ich fahre da sehr gut mit, bisher jedenfalls.
Wie beobachtest du denn die aktuelle Diskussion um Back to Office? Ne, da gibt's ja unterschiedliche Ansätze. Also da gibt's Amazon auf der einen Seite, repräsentativ für viele andere, die sagen, bitte alle zurück, 5 Tage. Spotify hat sich jetzt geäußert und hat gesagt, wir haben Erwachsene eingestellt, warum sollen wir sie behandeln wie Kinder? Das fand ich auch ganz interessant. Also wie beobachtest du diese Entwicklungen?
Ich habe sie jetzt lange oder viele Monate beobachtet und lustig, dass du fragst. Wir haben jetzt tatsächlich vor 4 Wochen unser Modell zum hybriden Arbeiten bei der All for One definiert und kommuniziert. Also es ist ganz, ganz, ganz frisch. Und von daher passt es sehr gut. Ich glaube, das Wichtigste im ersten Schritt ist überhaupt eine Regelung zu haben, dass die Mitarbeitenden wissen, wo sie dran sind. Das ist schon mal die halbe Miete, weil keine Definition zu haben, schafft auch Unfairness in oder zwischen verschiedenen Teams. Das ist nicht gut für die Firmenkultur, weil unterschiedliche Manager agieren dann unterschiedlich und das schafft kein einheitliches Kultur- und Leistungsverständnis. Also, wir haben jetzt eine Regelung und ich kann ja einfach mal erzählen, wie wir es jetzt interpretiert haben, weil es ist letztendlich auch unsere Vorstandsentscheidung gewesen, wo wir glauben, dass das uns als Firma am meisten dient. Das mag nicht unbedingt für die anderen Firmen so gelten, aber wir sagen, wir haben ein Monatskontingent von 10 Tagen, wo unsere Mitarbeitenden entweder in einem Büro, bei einer Firmenveranstaltung, beim Kunden oder bei einem Partner sein müssen. Und diese 10 Tage können sich mehr oder weniger frei eingeteilt werden und wir möchten, dass sich die Teams zusammensetzen und ein Team Agreement machen, was für die am besten funktioniert, weil alle Jobs sind unterschiedlich. Wir haben Berater, wir haben Financer, wir haben HRler, wir haben Entwickler, wir haben Vertriebler. Wir haben alle unterschiedliche Bedürfnisse und deswegen soll das Team für sich definieren, wie interpretieren wir diese 10 Tage für uns. Und das soll aber auch dokumentiert werden, um eine Verbindlichkeit reinzubringen. Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit für eine Härtefallregelung. Wir haben die Möglichkeit, bei Teilzeit natürlich das anteilig zu haben. Wir haben die Möglichkeit, dass wenn man 50 Kilometer oder mehr als 50 Kilometer weiter weg wohnt, dass es nicht gilt oder mehr als eine Stunde mit dem schnellsten Verkehrsmittel. Also man kann nicht sagen, gut, dann laufe ich halt. Also das gilt nicht. Aber das sind unsere Rahmenparameter für, wie wir hybrides Arbeiten interpretieren. Und ganz bewusst hybrides Arbeiten, weil es gibt Phasen, da ist es gut, zu Hause zu sein. Und es gibt Phasen, da ist es gut, da müssen wir beim Kunden sein. Wir sind im Beratungshaus. Wir müssen beim Partner sein oder im Büro, um auch unseren Zusammenhalt zu stärken, weil von zu Hause aus sieht jede Firma einfach gleich aus. Einige Kündigungen gehabt, auch gerade von jungen Leuten, die sich alleingelassen gefühlt haben. Da war es jetzt einfach Zeit zu handeln. Ich persönlich finde die Regelung sinnvoll für uns als Firma. Und wir haben jetzt 3 Monate, das ist unsere Getting Used to It Period, wo wir eben diese Diskussion führen. Und hier ist der Weg das Ziel. Und ab 1.1. gilt es dann wirklich. Also insofern, die Antwort auf deine Frage ist, man muss immer gucken, was ist der Geschäftszweck und was braucht das Unternehmen, um erfolgreich zu sein. Und es kann sein, dass man 5 Tage zurück ins Büro kommen muss. Ich meine, wir haben ja auch viele Blue-Collar-Berufe, für die ist das überhaupt gar keine Diskussion.
Die kommen ja nicht zurück gewissermaßen, die waren ja immer da.
Und oder eben, ob es komplett hybrid geht und man trotzdem noch diese Firmenkultur, die Identität, die Erkenntnis, dass wir alle soziale Wesen sind, auch stärken. Und wir haben es für uns jetzt so interpretiert und ich glaube, das passt.
Also ich finde, es klingt sehr modern. Ich glaube, auch nach wie vor brauchen wir die Begegnung vor Ort, wo auch immer der Ort ist, aber die Begegnung untereinander, die physische, weil wir da einfach auch mehr voneinander mitbekommen, ne? Die ganze Körpersprache. Es wird auch mehr gelacht, sage ich immer wieder, als in Videokonferenzen. Und am Ende ist es natürlich der Mix. Aber die Frage ist natürlich, wie viel gibt man vor und wie viel Freiraum gibt man? Ja, das ist ja auch so ein Feld, das sich entwickeln darf. Also wie viel Partizipation gibt man vielleicht auch, ermöglicht man bei den Mitarbeitenden in den Teams? Und wo sagt man aber auch, das sind wir, so läuft der Hase hier, ne? Das ist ja auch eine spannende Frage, die sich in andere Bereiche dann auch noch so reinzieht. Auch diese ganze New Work Geschichte, da wurden ja auch in den letzten Jahren immer wieder interessante Beispiele herangeführt, die dann so ein bisschen auch als Diskussionsgrundlage ja dienen dürfen. Ich habe heute Morgen gerade im Frühstücksfernsehen auch wieder so einen Fall gehabt. Da wurde über das Unternehmen Einhorn berichtet. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, Einhorn aus Berlin. Und jedenfalls gibt's dort jetzt so eine Art Kein-Bock-Policy. ist ein kleines Unternehmen. Und wenn du dort morgens anrufst und sagst, ich habe heute keinen Bock, dann kannst du zu Hause bleiben. Also dann brauchst du auch gar nicht arbeiten. Und es ist okay. Und der Chef, der meinte dann, also wir gucken uns das jetzt an. Und wenn wir aber merken, jemand kommt irgendwie 2 Wochen nicht, dann ist es weder gut für uns noch für die Person. Dann scheint da irgendwas los zu sein, dann kommen wir ins Gespräch. Ist jetzt ein sehr extremes Beispiel. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Aber es sind ja immer diese Extrembeispiele gute Gesprächsgrundlagen, ne, um mal in so ein Thema reinzukommen.
Absolut.
Es gibt dann diese Selbstorganisationsgeschichten. Genau, dann gibt's transparente Gehaltsmodelle. Also es gibt ja wirklich interessante Geschichten in dieser Arbeitswelt von Unternehmen, die so ihren Weg suchen, kann man sagen. Wie interessiert bist du auch an diesen New Workigen Modellen, die manchmal ja auch wieder eingestampft werden, muss man sagen, es sind viele Experimente. Ist das etwas, womit du dich auch oder womit ihr euch auch beschäftigt?
Ja, absolut. Ich finde es wichtig, dass darüber nachgedacht wird, weil das sind die Inkubatoren, die am Ende des Tages wirklich für Wandel für die Masse der Unternehmen sorgen. Und wir brauchen diese Experimente, um uns weiterentwickeln zu können. Ist jetzt die All for One ein typischer Inkubator? Das mag ich mal bezweifeln. Aber ich glaube, dass wir von genau diesen Dingen immer wieder mit dem Abstand von ein paar Jahren profitieren. Und ich meine, es gibt ja, wenn wir jetzt gucken, mit hybridem Arbeiten zum Beispiel oder selbstorganisierte Teams, das sind ja alles Dinge, die uns begleiten. Jetzt, wir hatten mal ein selbstorganisiertes Team. Das wird natürlich auch ganz genau beguckt und wie das alles
das so funktioniert. Das hat ja auch mit agilem Arbeiten zu tun möglicherweise, ne?
Ja, genau. Und natürlich haben wir auch agiles Arbeiten implementiert mit Stand-Ups und Scrum und Tribe und das alles. Also es gibt schon auch im Unternehmen hier und da Inseln, wo solche Ansätze umgesetzt werden, weil es eben gerade passt. Aber das ist so meine Erkenntnis. Es muss halt passen. Und HR oder New Work ist eben kein Hobby. Viele sehen das so als ihr Hobby nebenbei an und dann mache ich noch ein bisschen HR, New Work und Coaching mit.
Auf LinkedIn.
Und es ist ja auch ein hehrer Ansatz. Ich will das gar nicht jetzt irgendwie verteufeln, aber erstens, es gibt Profis.
Es wäre schön, wenn es dann mit der Arbeit zu tun hat und da irgendwie einen Impact hätte, ne, und nicht losgelöst wäre.
Genau, genau. Und es muss eben auch einen Kontext finden, wo das dann auch erfolgreich sein kann. Und letzten Endes muss man sich überlegen, was ist unser Geschäftszweck, welches Organisationsmodell haben wir und welche Prinzipien und Initiativen passen da rein. Also für ein Beratungshaus, das klassische SAP-Beratung hat, muss man sich natürlich schon überlegen, ob jetzt die komplette agile Palette passt oder nicht. Oder ob man sagt, wir brauchen doch hier und da die klassische Beraterpyramide. Und das ist das, was ich auch unter Organizational Health verstehe. Das als Organisation zu implementieren, die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, aber auch die Aufbauorganisation, die zu unserem Geschäftszweck passt und die uns dann erfolgreich macht. Und die Leute dann zu befähigen, in diesem Modell gut und erfüllt auch die Arbeit machen zu können. Das ist für mich wirklich Organizational Health. Und diese neuen Methoden, klar, die eröffnen uns den Horizont, aber man muss immer gucken, passt das zu uns?
Nun wird auch diskutiert, ob nicht weniger Arbeit gut wäre, vielleicht auch gesünder wäre möglicherweise. Ich kann mir vorstellen, dass du sehr viel arbeitest in deiner Rolle. Wie schaffst du es aber trotzdem auch, das Thema Gesundheit im Blick zu haben, das Thema Familie mitzudenken? Das sind ja auch Herausforderungen, das alles, was heißt zu balancieren, vielleicht überblendet man es auch manchmal. Ich habe ja die Situation auch oft Familie und Arbeit und dann arbeitest du mal zu Hause, dann hast du alles auch in der Nähe beieinander. Wie gelingt dir das oder was hilft dir dabei?
Ich glaube, ich bin manchmal besser und manchmal schlechter. Jetzt habe ich 2 Kinder, die sind aber schon erwachsen. Also meine Tochter ist 31 und mein Sohn ist 27. Ich bin sogar schon Oma geworden. Aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie das eben auch war, alles miteinander balancieren zu müssen. Und auch jetzt habe ich natürlich noch familiäre Verpflichtungen. Klar, ich schöpfe da Kraft draus, wenn ich meine Familie sehe. Und Es ist wirklich eine der wenigen Dinge, wo ich nicht an Arbeit denke, wenn ich bei meiner Familie bin. Dann gibt's nichts anderes. Und das ist für mich ein ganz, ganz großer Luxus, weil ich muss auch zugeben, selbst wenn ich Gartenarbeit mache oder laufen gehe oder beim Sport mache, mein Kopf ist schon immer sehr bei der Arbeit. Und das schaffe ich dann echt nur bei der Familie da abzuschalten. Ich finde das nicht schlimm, also es stört mich nicht, es ist okay für mich, aber ich beobachte das schon bei mir selbst. Ja, und ansonsten, klar, ich mache Sport, wobei ich denke, das könnte auch manchmal ein bisschen mehr sein. Und was mir meine Ruhe gibt und auch meine Kraft gibt, ist Meditieren. Ich versuche jeden Morgen, also Viertelstunde, 20 Minuten auf dem Kissen zu sitzen und so in den Tag zu starten und ja, und einfach meinen Kopf mal leer zu kriegen.
Und die digitalen Geräte weit weg zu lassen?
Ja, genau. Also naja, gut, der Timer, ne? Der Handy-Timer beim Meditieren.
So ganz ohne geht's auch nicht mehr, ne?
Ja, das stimmt. Aber das hilft mir. Das sind so meine kleinen Tricks. Das ist nichts Besonderes, aber dadurch, dass ich liebe, was ich tue, und ich kann das wirklich aus vollem Herzen sagen, ich liebe, was ich tue, ist das für mich auch keine Belastung.
Aber du hast dich da ja auch hin entwickelt, haben wir ja am Anfang gesehen. Mhm. Was kannst du denn jungen Leuten mitgeben? Also vielleicht deinen Kindern oder den Kindern deiner Kinder dann. Wie kann man sich so ein Setting gestalten, in dem man tun kann, was man liebt? Das ist eine sehr einfache, aber vielleicht auch eine schwere Frage.
Ja, es ist durchaus schwer. Es geht nicht ohne die Extrameile. Also wenn man denkt, das fällt vom Himmel, dann hat man entweder unfassbares Glück oder man ist recht realitätsfern. Ich habe immer mehr investiert oder mehr gearbeitet, als ich eigentlich jetzt per Default hätte müssen. Das heißt, selbst mit Kindern habe ich mich abends dann noch hingesetzt und wenn mir irgendwas in den Sinn kam, was ich gedacht habe, das kann ich verbessern, das läuft nicht gut, proaktiv ein kleines Konzeptchen gemacht, einfach mal versucht, es irgendwie zu lancieren, vorzustellen. Und so hat sich das ergeben. Ich habe mich kein einziges Mal beworben für einen Job, weil es immer aus diesen Situationen herauskam, wo ich eigentlich eine Idee hatte, was man besser machen könnte und die Idee auf fruchtbaren Boden gefallen ist und sich dadurch mein neuer Job ergeben hat. Und da glaube ich aber schon, dass man was für tun muss, eben dieses Proaktive und sich doch mal hinsetzen und nicht darauf hoffen, dass es irgendwie zu einem kommt, sondern man muss sich eben, wir hatten es am Anfang gehabt, vorbereiten, dass wenn es dann soweit ist, man dann auch zugreifen kann. Und ich glaube, das ist das, was ich aktiv für meine Karriere getan habe.
Das heißt, man muss dann nur noch die Gelegenheit erkennen als solche und den Mut haben, durch die Tür zu gehen. Ist auch beides nicht so leicht, ne?
Ja, vielleicht. Also mutig scheine ich irgendwie zu sein. Aber da glaube ich, bin ich auch so ein bisschen durch meine Vergangenheit geprägt, weil ich habe mit Kind studiert und das war sicherlich nicht leicht. Und das zu tun und da dann auch irgendwie durchzukommen, hat mir doch auch das Selbstvertrauen zu geben, dass einfach viel möglich ist. Und ich glaube, wir alle brauchen diese Bestätigung oder diese Ereignisse in unserem Leben, die uns zeigen, ja, du kannst das schon, ja, das hast du schon mal erlebt, du bist durch das gekommen, dann kommst du auch durch das andere. Diese Bestätigungsereignisse, die sind sehr wichtig.
Ich als Vater von drei Töchtern, die sind 14, 11 und 5, würde mir natürlich auch wünschen, dass die am Ende was finden, was sie gerne tun und sich dann weiterentwickeln und vielleicht kommen sie auch in Führungspositionen. Da haben wir ja Nachholbedarf, oder? In Führungspositionen, was auch Frauen angeht. Was können wir dafür tun, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen?
Ich glaube, wir brauchen wirklich diese Role Models. Da sind wir auf einem guten Weg. Aber ich glaube, wir brauchen auch die bessere Infrastruktur. Und da sind wir in Deutschland nicht auf einem guten Weg. Weil was ich jetzt sehe bei meiner Tochter mit Kind, sie stellt sich die gleichen Fragen wie ich vor 30 Jahren. Mhm. Hat sich nicht viel verändert. Da sind die gleichen Probleme. Und wenn ich mal in andere Länder schaue, wo Ganztagsschule ganz selbstverständlich ist, wo es ganz selbstverständlich ist, dass man einen Kinderkrippenplatz bekommt, da sind wir hier echt schlimm aufgestellt. Und es macht mich auch wirklich ärgerlich zu sehen, dass sich so wenig tut in der Infrastruktur unseres Landes. Und ich meine das eben für Männer und für Frauen, weil es gibt ja auch Männer, die genau dieses Thema haben. Also für Eltern einfach, dass beide qualifiziert arbeiten können und somit alle Optionen offen sind, das zu wählen, was man gerne wählen möchte. Weil das ist es ja letztendlich. Ich will auch niemanden verteufeln, der oder die sagt, ich möchte das gar nicht. Aber was wir brauchen, ist ja die Wahlfreiheit, dass ich mich
die Möglichkeit.
Genau. Und da ist die Infrastruktur wirklich nicht gut. Als Unternehmen brauchen wir die Role Models und ich glaube, wir brauchen auch keine Ausbildungsprogramme oder kein spezielles Coaching für Frauen, weil das ist auch irgendwie so ein Missverständnis, dass wir Frauen ständig noch besser werden müssen und noch ein Mentoring und noch ein Coaching.
Und noch Empowerment und ja, hast du nicht gesehen.
Ich glaube, wir sind schon ganz gut so, wie wir sind oder beziehungsweise weder schlechter noch besser als die Männer. Wir brauchen Türöffner. Wir brauchen Allies und ein Netzwerk, wo wir einfach die Möglichkeit bekommen, hier und da mal einen Schubs, dort mal ein Mentioning, da mal ein Netzwerk treffen und dann eben wirklich die Türen geöffnet bekommen. Wir müssen uns nicht zu Tode optimieren, das haben wir überhaupt nicht nötig. Aber in diesem Türöffner sein, das müssen wir als Unternehmen ermöglichen, aber auch als Gesellschaft und als Netzwerk ermöglichen. Und da bin ich auch selbst mit unterwegs und bin hier und da auch gerne mal eine Türöffnerin.
Wer oder was inspiriert dich für deine Arbeit?
Mich inspirieren meine Leute, weil ich find, wenn ich mir so anschaue, was wir auf die Beine stellen, jetzt mal rein operational, finde ich das absolut bewundernswert. Und ich lerne so viel von denen. Und auch in den Gesprächen oder auch in den Teammeetings diese verschiedenen Sichtweisen. Und wenn wir wirklich um Lösungen und Ergebnisse ringen, dann gehe ich jedes Mal mit raus und habe auch für mich irgendwas gelernt. Natürlich gebe ich auch Impulse rein, aber diese Art und Weise des Wies, wie wir zusammenarbeiten, das inspiriert mich total und tagtäglich. Und ich liebe das, ich liebe unsere Teammeetings. Und ansonsten habe ich auch eine Mentorin, die mich sehr inspiriert hat, die ist auch CHRO, von der habe ich sehr viel gelernt. Und natürlich auch im Negativen, wo ich Chefs, Chefinnen hatte, wo ich sagen können oder wo ich mir auch tagtäglich sage, so wirst du nicht. Was ja auch eine Inspiration
ist. Ja, so abschreckende Beispiele können auch mal helfen.
Also von daher, ich kann jetzt nicht sagen, so eine Person, natürlich finde ich Simone de Beauvoir toll mit ihren Theorien, aber es ist wirklich eher so das kleinere Umfeld, wo ich tagtäglich was rausziehe.
Kannst du abschließend noch ein Buch mit uns teilen, das dir gut gefallen hat?
Ja, eins oder zwei. Ich bin so frech
und mache
einfach mal zwei.
Klar.
Ich liebe Radical Candor von Kim Scott. Also Feedback geben und Feedback nehmen, aber nicht in dem Sinne, dass man also dieses Caretaking-Element, das da mit drin ist. Wir wollen gemeinsam wachsen und ich gebe dir Feedback, weil du liegst mir im Herzen. Das ist was, wo ich auch möchte, dass wir als All for One noch viel mehr atmen, diese natürliche Feedback-Kultur. Das war mir eine große Inspiration. Und das andere Buch ist von Caroline Perez, Invisible Women, wo es darum geht, die Augen zu öffnen für Gleichstellung und Equal Opportunities und in ganz vielen Bereichen, wo wir das gar nicht vermuten und wo wir einfach dann auch die Aufgabe haben, vielleicht hier und da durch Entscheidungen, weil wir sind ja Entscheidungsträger, die Welt ein bisschen gerechter zu machen hier und da. Das hat mich auch sehr inspiriert.
Ja, vielen Dank für die Buchtipps. Und zum Schluss auch für dich nochmal die Möglichkeit, ein letztes Wort an unsere Hörer und Hörerinnen zu richten. Hier hören, glaube ich, sehr unterschiedliche Menschen zu. Einige sind am Anfang ihrer Karriere, andere sind mittendrin. Einige überlegen sich vielleicht, mache ich mal was anderes. Einige sind in Führungspositionen, andere nicht. Was ist so eine Sache, die du gern nochmal uns mitgeben würdest?
Ich glaube, ein Skill, der immer wichtiger wird in unserer Welt und in unseren Firmen, ist dieses Connecting the Dots. Es ist wirklich wichtig, Fachwissen zu haben und auch in die Tiefe gehen zu können, aber nicht den Blick zu verlieren, was passiert um uns rum und was hat es für einen Einfluss auf unsere Arbeit und was aus anderen Bereichen reinzubringen. Nur so passiert Innovation. Ich dachte lange Zeit, es wäre ein Manko für meine Karriere, so viele verschiedene Sachen gemacht zu haben. Was ich aber mittlerweile wirklich sehe, ist, dass es ein Mehrwert ist, wenn man mal links und auch mal rechts guckt. Und davor keine Scheu zu haben, sondern mutig zu sein und einfach mal zu sagen, ich schaue mir auch mal dieses ganz andere an. Ich bin der festen Überzeugung, das wird sich lohnen, persönlich, aber auch für uns als Unternehmen und Gesellschaft.
Super. Vielen, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst und uns mit in deine Story, in eure Arbeit genommen hast. Weiterhin dir viel Erfolg. Bleib gesund und hoffentlich bis bald.
Vielen Dank, Gabriel. Hat mir Spaß gemacht.
Mir auch. Mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Folgt Ursula mal. Alles natürlich in den Shownotes, auch ihr LinkedIn-Profil. Dort teilt sie regelmäßig Updates aus ihrer Arbeit und aus ihren Projekten. Und es ist sehr spannend zu sehen, wie sie das Ganze gestaltet. Ansonsten freue ich mich auch über euer Feedback. Das heißt, wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte 5 Sterne in eurer Podcast-App. Das ist sehr schnell gemacht und hat einen großen Effekt, damit dieser Podcast noch sichtbarer wird. Es gibt ja echt viele Podcasts und ich lebe am Ende von eurem Feedback, von dieser Community. Also schreibt mir bitte auch, was soll hier besser werden, was soll sich ändern, wer soll hier mal zu Gast sein. Ich würde gerne von euch lesen. Schreibt mir über LinkedIn, kontaktiert mich oder geht auf meine Webseite gabrielrath.com. Dort gibt es auch alle News, wo ich unterwegs bin als Keynote-Speaker und Moderator. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mich natürlich auch gerne für euer Event anfragen. Ansonsten habt ihr auch die Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten. Einerseits gibt es die Chance, hier als Podcast-Partner an Bord zu kommen. Das heißt, wenn ihr euch mit meiner Mission verbinden könnt, die Arbeitswelt menschenfreundlicher zu gestalten, dann kommt doch auf mich zu und lasst uns schauen, wie wir zusammenarbeiten können. Da gibt es verschiedene Pakete. Und das Zweite ist, dass ich euch auch gerne berate, wie ihr eure Story erzählt. Ich kuratiere ja hier gewissermaßen Stories und unterstütze euch auch gerne dabei, eure Story zu finden, zu erzählen, ob das hier im Podcast ist oder auf LinkedIn oder an anderer Stelle. Kommt da gerne auf mich zu. Es gibt also ein neues Storytelling-Sparring, das ich anbieten kann, mit Erfahrung aus vielen, vielen Projekten und aus vielen Geschichten, sei es aus dem Corporate-Umfeld oder auch aus der individuellen Arbeit. Alles ist möglich. Ich freue mich, von euch zu hören. Lasst uns mal schauen, was wir da bewegen können. So viel erstmal von heute. Wir hören uns nächste Woche wieder hier im New Work Chat. Schöne Grüße aus dem hohen Norden, aus Rostock City. Bleibt gesund und bleibt connected.